Gut, wunderbar. Schönen guten Morgen. Vielen Dank fürs Kommen. Für die breite Öffentlichkeit wird gesorgt sein. Die kleine Öffentlichkeit ist anwesend. Ich freue mich sehr, die Vorlesungsreihe Early Bird Lectures Programm, kann man über Philosophie mit Philosophen so früh am Morgen schon reden, zu eröffnen. Ich muss den Vizepräsidenten Jan Ehlers, auf dessen Einladung das alles zurückgeht, entschuldigen. Er hat ausgerechnet heute einen nicht verschiebbaren Zahnarzttermin wahrgenommen, ob innerhäusig oder außerhäusig, hat ihn nicht gefragt. Das Programm der Early Bird Lectures ist im Wesentlichen von einer Anregung auch von Herrn Preußer zurückgegangen. Der sagte, wenn diese Universität es nicht schafft, das Studium Fundamentale als ein zentrales Anliegen der gesamten Universität zu fassen und weiterzuentwickeln, dann sähe er, ich übertreibe ein bisschen, schwarz für das Schicksal der Universität Pittenherdecke. Und in der Tat, wir in der Fakultät stehen ja verantwortlich für das Angebot des Studiums Fundamentale. Wir sehen das genauso. Das Studium Fundamentale ist ja im Wesentlichen ein Versuch des dauernden Nachjustierens von Philosophie, Kunst und Wissenschaft. Wenn man vielleicht in dem Zusammenhang Gilles Deleuze zitieren darf, einen großen französischen Philosophen, dann kann man sagen, dass die Philosophie für neue Begriffe steht, die Kunst für neue Anschauungen, auch im Umgang mit dem Unanschaulichen, und die Wissenschaft für neue Funktionen. Und das ist natürlich die Aufforderung, darin ist die Aufforderung enthalten, dieses Verhältnis von neuen Funktionen, neuen Begriffen, neuen Anschauungen dauernd nachzujustieren. Und da wir das an einer Universität tun, die über die historischen Bestände, die Bestände der Tradition verfügt, interessieren wir uns natürlich auch für alte Begriffe, alte Anschauungen und alte Funktionen, und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass sie ja mal neu waren und mal einen großen Unterschied gemacht haben. Der Begriff des Seins, das Bild der Person, die Funktion der Gravitation und so weiter. Sodass wir hier aus dem Fundus einer reichhaltigen wissenschaftlichen Geschichte schöpfen können, um uns zu fragen, vor welchen Herausforderungen stehen wir heute. Es ist mir ein extremes Vergnügen, lieber Herr Häuser, Sie zur Eröffnung dieser Reihe begrüßen zu dürfen. Sie reden über den Aufbau einer nicht-reduktionistischen Wissenschaft des Menschen. Alle Anwesenden kennen Sie, sodass ich Sie als Person nicht einführen muss. Sie gehören zu den verlässlichsten Trägern des anthroposophischen Gedankens an dieser Universität. Und deswegen ist es wunderbar, dass Sie beginnen. Sie haben das Wort.
Ja, lieber Herr Becker, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier, als Erster dieser Reihe sprechen zu dürfen und auch für die Initiierung dieser Reihe, was ich sehr wichtig finde. Ich werde also über den Aufbau einer nicht-reduktionistischen Wissenschaft des Menschen sprechen. Und zwar hängt das zusammen mit einem gewissen Diagnose, dass wir doch es mit einem gewissen Mangel an Humanität in der Medizin, aber auch anderswo zu tun haben. Aber meinem Fachgemäß werde ich zunächst einfach mehr über Medizin sprechen und möchte das an ein paar ganz wenigen Beispielen exemplifizieren. 2002 hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften ein Projekt Medizin Zukunft lanciert, in dem unter anderem die Population, die gesamtschweizerische Bevölkerung in einer repräsentativen Umfrage gefragt wurde, wie stellen Sie sich die Medizin der Zukunft vor, was wünschen Sie sich von dieser Medizin, wie soll sie gestaltet sein? 69% wollen mehr Menschlichkeit, mehr Menschlichkeit. 58% mehr Komplementärmedizin, 27% mehr Grundversorgung, Familienmedizin und nur 21% mehr Spitzenmedizin. 2010 hat John Halperin in Medical Teacher Folgendes gesagt: Patients are frequently unhappy with medical care because physicians fail to demonstrate humanistic qualities. Also ein Mangel, der auch im Bereich der medizinischen Edukatoren in letzter Zeit festgestellt wird. Und wir haben bei uns in unserer Arbeitsgruppe gezeigt, dass die Mängel, die Patienten an der konventionellen Medizin notieren und die sie dazu bringen, komplementärmedizinische Verfahren aufzusuchen, das sind Mängel an einer auf die menschliche Individualität bezogenen menschlichen Betreuung, die sich äußert durch eben zu wenig menschlicher Einsatz für die Patienten, das heißt die fehlende Arzt-Patienten-Allianz, wie das so genannt wird, oder eine am individuellen Bedarf des Patienten orientierte integrative Therapie, die mehr als bloße Pharmakotherapie umschließt, sondern auch psychologische andere Verfahren, Komplementärmedizin. Probleme der Nebenwirkungen der pharmakologischen Therapie ist verständlich. Aber mangelnde Berücksichtigung der Ganzheitlichkeit, das heißt über die bloß materielle, körperliche Dimension hinaus, und zu wenig Berücksichtigung des persönlichen inneren Wachstums, also biografische, sinnhafte, entwicklungsmäßige Perspektiven der Patienten und zu wenig Berücksichtigung des Eigenwillens und der Selbsttätigkeit der Patienten als Individuen. Das sind Dinge, die in einer Meta-Analyse von qualitativen Studien gezeigt wurden, dass das ganz zentrale Faktoren sind, die eben bemängelt werden. Nun, diese Humanismusfrage ist eine Frage, die eben mit dem Reduktionismus zusammenhängt, wie er sich in der Wissenschaft vor allem seit dem 19. Jahrhundert ganz stark entwickelt hat. So haben wir den großen Berliner Physiologen Émile Dubois-Raymond, der mit Brücke und anderen zusammen, Helmholtz etc., die neuere Physiologie und damit eigentlich die neuere Medizin geschaffen hat, der 1842 in einem Brief an einen Freund schreibt: Brücke und ich, wir haben uns verschworen, die Wahrheit geltend zu machen, dass im Organismus keine anderen Kräfte wirksam sind als die gemeinen physikalisch-chemischen. Mit anderen Worten, eine reduktionistische Auffassung, in dem die Eigenschaften des Lebens, des seelischen und des geistigen im Menschen auf Interaktionen von Molekülen kausal zurückgeführt werden. Nun, der Reduktionismus hat natürlich Konsequenzen für die wissenschaftliche Weltanschauung. Ich erwähne nur einige. Die objektive Wirklichkeit ist eben die an sich nicht wahrnehmbar, in dem Sinn untersinnliche Welt von Molekülen und elektromagnetischen Kräften. Das ist die eigentliche Wirklichkeit nach dieser Auffassung. Diese wird in Form von Mechanismen vorgestellt, zum Beispiel ja auch in den Mechanismen, wie sie im Organismus gedacht werden. Die Welt der sinnlichen Wahrnehmungsqualitäten, also Farben, Töne, Gerüche und so fort, was man tatsächlich sinnlich wahrnimmt, gilt als inexistent. Diese Qualia gelten als bloß subjektive Produkte unseres Gehirns, als Folge der Wirkung physikalischer Kräfte, zum Beispiel elektromagnetische Schwingungen und so weiter, auf unsere Sinnesnervenorganisation, die dann ihrerseits diese Qualia hervorbringt. So meint man, sei es. Ebenso haben Leben, Seele und Geist, die ja durchaus Phänomene sind, nicht? Zumindest für die Patienten, keine eigenständige Realität, sondern gelten als Produkte unserer Gene und unseres Gehirns. Deswegen ist auch die Freiheit des Menschen eine Illusion. Der Mensch ist eigentlich nichts weiter als ein höheres Tier ohne eigenen Existenzwert. Und als wissenschaftliche Erklärungen und wissenschaftliche Rationalität in der Medizin kann eigentlich nur eine Erkenntnis gelten, die ausgeht oder die behandelt die Moleküle und deren Kräfte und Gesetzmäßigkeiten. Das gilt dann als rational begründete Medizin. Das heißt, wenn man das so nimmt, der Reduktionismus führt zu einer Dehumanisierung des wissenschaftlichen Weltbildes, Menschenbildes, weil das spezifisch Menschliche, das Leben, das Seelische und das Geistige, eliminiert wird aus der wissenschaftlichen Weltsicht und zurückbleibt diese Welt von sogar untersinnlichen Kräften und Substanzen. Natürlich hat das auch eine ethische Konsequenz. Es ist unmöglich, dass eine wissenschaftliche, weltanschauliche Haltung nicht ohne Konsequenzen für die Ethik bleibt. Das heißt, die wissenschaftliche Dehumanisierung führt zu einer ethischen Dehumanisierung. So hat zum Beispiel Paul Churchill in seinem berühmten Buch The Engine of Reason, The Seat of the Soul, in dem eben das Gehirn als ein Apparat behandelt wird, über die Folgen dieser Sicht geschrieben für zum Beispiel ethische Fragen wie die Abtreibung von Föten und schreibt: Without a neural network at place, there can be no self, neither an emotional self, nor a perceiving self, nor any other kind of self. Das heißt, das Selbst des Menschen gilt für ihn eben als Produkt dieser Maschine Gehirn, und ohne ein entwickeltes Gehirn, was ja beim Embryo erst am Anfang ist, gibt es kein Selbst. Also ist es unproblematisch, entsprechend natürlich abzutreiben und so fort, was ja für viele Menschen nach wie vor eine ethische Problematik ist. Ebenso bei Patienten mit fortgeschrittenem Morbus Alzheimer: a policy of allowing such patients to perish, nicht unterzugehen, nicht einmal to die, to perish, would seem in order. Such empty human shells consume medical resources that could be more humanely be used elsewhere. Also die Sicht, dass eben das sind natürlich leere Hüllen, weil es gibt da kein Selbst, denn wenn das Gehirn entsprechend zerstört ist durch den Alzheimer-Prozess, dann sind das bloße Hüllen, und man kann es natürlich dann erlauben, dass sie entsprechend perish. Nicht wahr? Und dann noch die Idee, dann kann man eben die Ressourcen auch sonst gebrauchen. Peter Singer, der bekannte deutsch-australische Ethiker, in seinem Buch Praktische Ethik, schreibt analog über die Tötung von behinderten Kindern, zum Beispiel nicht einmal mental Behinderte, sondern mit Hämophilie zum Beispiel: die Tatsache, dass ein Wesen, ein menschliches Wesen im Sinne der Zugehörigkeit zur Spezies Homo sapiens ist, ist für die Unrechtmäßigkeit seiner Tötung ohne Bedeutung. Entscheidend sind vielmehr Eigenschaften wie Rationalität, Autonomie und Selbstbewusstsein. Säuglinge haben diese Eigenschaften nicht. Sie zu töten kann deswegen nicht gleichgesetzt werden mit der Tötung normaler menschlicher Wesen, das heißt eigentlich Erwachsener, oder? Das sind dann normale menschliche Wesen. Diese Sicht behandelt Säuglinge ebenso als ersetzbar wie nicht selbstbewusste Tiere. Also ich verzichte jetzt darauf, die Paralität dieses Denkens zu dem zu skizzieren, was Anfang des 20. Jahrhunderts der Fall war, was zum Buch zum Beispiel von Binding und Hoche über die Vernichtung lebensunwerten Lebens geführt hat, mit allen Konsequenzen, die dann geschehen sind. Aber es ist ganz deutlich, dass die Art des Denkens genau die gleiche ist, nämlich resultierend von einer rein reduktionistischen Weltsicht. Aber auch wenn wir von diesen krassen, sagen wir mal, Richtungen absehen, gibt es soziale Konsequenzen des Reduktionismus im Alltag. Das heißt, die wissenschaftliche und ethische Dehumanisierung führt zu einer Dehumanisierung des Soziallebens. So schreiben Hackey und Waits in ihrem Artikel Dehumanization in Medicine: the essence of dehumanization is the denial of a distinctively human mind to another person. Die Ableugnung des Geistes, des spezifisch menschlichen Geistes, gegenüber, also für eine andere Person. Susan Fiske hat in bemerkenswerten neurophysiologisch-psychologischen Studien darüber berichtet in ihrem Artikel von 2009, From Dehumanization to and Objectification to Rehumanization. Und zwar, es ist jetzt zusammenfassend formuliert, sie hat in psychoneurophysiologischen Studien mit bildgebenden Verfahren, also experimentellen Studien, Folgendes gezeigt. Mind Perception, also das, was wir vielleicht die Wahrnehmung des anderen selbst nennen können, die Wahrnehmung des anderen geistigen Selbstes, ist zentral für die soziale Interaktion. Dabei wird der präfrontale mediale Kortex aktiviert, wenn das geschieht. Um einen anderen Menschen als Vollmenschen, fully human, sagt sie, akzeptieren zu können, muss er zuerst als Wesen mit einem mentalen Selbst anerkannt werden können. Das ist die Voraussetzung, ist sogar eines der ersten Dinge, die man macht, wenn man einem anderen Menschen begegnet, dass man ihn quasi als anderes, auch geistiges Selbst wahrnehmen möchte. Sozial degradierende Gedanken oder Gefühle über einen Menschen oder Gedanken oder Gefühle, die den anderen lediglich als Objekt oder Sache akzeptieren, Objectification, reduzieren die Aktivität des medialen präfrontalen Kortex, das heißt, die hat zu tun mit einem Vermindern von Mind Perception, und kann andererseits die Aktivität von Zentren, die mit Angst und Aggression verbunden sind, zum Beispiel in der Amygdala, erhöhen. Das heißt, die Empathiefähigkeit oder die Mitmenschlichkeit setzt die Wahrnehmung bzw. die Anerkennung des geistigen Selbst eines anderen Menschen voraus. Und ohne diese haben wir Aggression und Entsprechendes, was man ja natürlich zuhauf wahrnehmen kann. Ich meine persönlich, dass die Universität eine große Verantwortung für die De- und Re- und hoffentlich auch Rehumanisierung der Wissenschaft trägt. Denn der weltanschauliche Reduktionismus ist zum Fundament vieler Fachgebiete und weiter Teile der Kultur geworden. Das kann man ein bisschen viele aufdröseln, wollen wir nicht machen. Insofern ist der Reduktionismus ein Produkt der universitären Wissenschaft. Oder beziehungsweise insofern er ein Produkt davon ist, und das ist im großen Maße, trägt die Universität eine Hauptverantwortung für die daraus folgende Dehumanisierung. Denn entsprechend auch die Studenten werden ja entsprechend mit diesem Weltbild ausgebildet. Das wird ja als das gesetzt, was eben quasi die Wahrheit sei über den Menschen und so fort. Und damit werden seit Generationen werden die Studenten sozusagen imbibiert, und das hat natürlich Konsequenzen, weil alles, das sind ja dann auch sozusagen Leute, die meistens in irgendwelchen Positionen sind, wo sie auch gesellschaftliche Verantwortung tragen und deswegen natürlich auch verantwortlich sind für die Dinge, die dort geschehen. Ich meine deswegen, dass die Universität auch in der Pflicht ist, eine Rehumanisierung einzuleiten, sich dieser Dinge bewusst zu werden. Dazu bedarf es allerdings einer kritischen Selbstreflexion der theoretischen und empirischen Voraussetzungen des Reduktionismus sowie eines systematischen Aufbaues einer nicht-reduktionistischen Wissenschaft des Menschen und des außermenschlichen Daseins. Das soll im Folgenden in einigen Grundzügen charakterisiert werden. Denn ich möchte jetzt auch zeigen, dass die theoretischen Voraussetzungen des Reduktionismus, nicht? Wir haben uns verschworen, die Wahrheit geltend zu machen, dass das nicht unbedingt an der tatsächlichen Empirie standhält. Und das möchte ich Ihnen an einigen Punkten zeigen. Das Erste ist, und das Hauptsächlichste zunächst, die Emergenz oder die Nicht-Reduzierbarkeit des Daseins. Die Nicht-Reduzierbarkeit des Daseins. Der Reduktionismus beruht ja auf der theoretischen Annahme, der Mensch und die Natur ließen sich aus ihren molekularen Grundlagen erklären. Das ubiquitäre Phänomen der Emergenz zeigt aber, dass das nicht der Fall ist. Was ist Emergenz? Ich möchte das anhand eines Zitates von Kiefer im Zeitschrift des Schweizerischen Nationalfonds für wissenschaftliche Forschung kurz darstellen. Zu den rätselhaftesten und doch grundlegenden Phänomenen des Universums gehört die Emergenz, das Auftreten neuer Eigenschaften auf jeder höheren Komplexitätsstufe, die sich auf der vorangehenden Stufe nicht vorhersehen lassen haben. Ein Beispiel: Von lebloser Materie lassen sich die Kennzeichen des Lebens nicht ableiten. Unabhängig davon, wie weit man die Forschung in Physik und Chemie treibt, wird man auf diesem Weg nie das spezifische Verhalten lebender Organismen vorhersagen können. Es scheint ein allgemeingültiges Prinzip zu sein, dass sich das komplexere Ganze nicht auf seine einfacheren Teile zurückführen lässt. Davon ausgenommen ist keine Stufe zunehmender Komplexität. Auf der Ebene der Atome, bei einer isolierten Betrachtung der Wasserstoff- und Sauerstoffatome, deutet nichts auf die Eigenschaften eines Wassermoleküls. Oder am Ende der Skala, die Merkmale des Bewusstseins ergeben sich nicht aus der Extrapolation des Verhaltens, Funktion des Gehirns und so weiter. Also Folge, der Reduktionismus ist eine Irrlehre. Nun, kurz Emergenz im Aufbau der Materie, um auch deutlich zu machen an Beispielen, worum es hier geht. Ich erwähne hier Hans Primas, Professor für Physikalische Chemie an der ETH Zürich, also jemand, der wirklich als Spezialist für Materiefragen betrachtet werden kann, der ganz deutlich macht, es bestehen emergente Eigenschaften in der molekularen Hierarchie der Substanzen. Das heißt, das Auftauchen von qualitativ neuen Eigenschaften, wenn man von einem hierarchisch tieferen Niveau zu einem höheren Organisationsniveau aufsteigt, zum Beispiel von Protonen und Elektronen auf der untersinnlichen, nicht mehr sichtbaren Ebene zum Atom oder Molekül und so fort, aber dann auch in der Hierarchie der Atome und Moleküle und so weiter. Dabei ist wesentlich, dass die Welt Schichtstruktur besitzt und dass jede Ebene eigene Eigenschaften und Gesetze hat. Eigene Eigenschaften und Gesetze. Die Gesetze der höheren Ebenen sind mit den Gesetzen der untergeordneten Ebenen verträglich oder kompatibel, aber sie können nicht durch rein logische Operationen aus ihnen hergeleitet werden. Also der Reduktionismus im starken Sinn des Reduktionismus, wie man das versteht, ist nicht möglich, gerade für den Kenner der Materie. Um ein kleines Beispiel zu zeigen, Sie kennen alle Natrium, das ist ein weißes amorphes Pulver, und Chlor, ein stinkendes, giftiges, leicht grünliches Gas. Man stellt sich vor, wenn die zusammenkommen zum Kochsalz, macht man sich solche Bilder, nicht Modellvorstellungen, wie das aussehen soll, wo man sieht, das Grüne des Chlors und das Weißliche des Natriums ist hier noch enthalten, nicht? Das wird dann als das Kristallgitter in der Modellvorstellung skizziert, aber in Wirklichkeit haben sie die tatsächliche Erscheinung, die weder Eigenschaften von Natrium noch von Chlor hat, sondern neue Eigenschaften, die genauso sozusagen phänomenal sinnlich erscheinen und die ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben. Das ist Emergenz. Die Unmöglichkeit, auch schon das Kochsalz abzuleiten aus Natrium und Chlor. Nun, Emergenz im Aufbau des Menschen, das mache ich jetzt mehr zusammenfassend, weil das viel zu weit führen würde, die einzelnen Stufen hier deutlich zu machen. Also wir beginnen mal zu unterst Elementarteilchen, Atome, Moleküle, die wir letztlich auch mit dem Mineralreich gemeinsam haben, dann aber die organischen und Makromoleküle, die Organellen, Zellen, Organe, Organsysteme und in dem Sinne der Körper als eine Gesamtorganisation physischer Art, also die physische Struktur, die Raumgestalt, wie das bei allen Organismen, Pflanzen, Tieren und Menschen vorkommt, das nenne ich jetzt Körper. Also Körper jetzt als diese materielle Gestaltung, die natürlich dann auch die untergeordneten Ebenen mit sich enthält, in sich aufgehoben hat. Das ist schon mal der Körper selbst bloß als Körper betrachtet, der dann als Leichnam noch gewissermaßen zurückbleibt, ist schon eine in sich hierarchisch unglaublich gestaltete Organisation, die eben die Tausende von emergenten Strukturen hat. Aber dazu kommt das Leben, was eben beim Tod dann eben sozusagen nicht mehr vorhanden ist, welches den Organismus als eine organische Funktion bezeichnet, die sich äußert durch Ernährung, Wachstum, Fortpflanzung, Regeneration und so fort, die eine Zeitgestalt hat. Nicht nur eine Raumgestalt, sondern eine Zeitgestalt, die der Raumgestalt übergeordnet ist. So wie das bei Pflanze, Tier und Mensch ist. Eine ganzheitliche Gestaltung und so fort. Also man könnte jetzt reingehen und spezifisch alle diese phänomenalen Eigenschaften des Organismus gegenüber einem bloß, also des Lebens, der Lebenseigenschaften machen. Das ist ja alles phänomenal greifbar. Darüber aber als weitere emergente Stufe die Seele des Menschen, also um einen alten Ausdruck zu benutzen, wir können auch Psyche sagen, das spielt ja keine Rolle, nämlich das, was sich als Bewusstsein äußert, Empfindung, Gefühl, Emotion, Trieb und so fort, wie es bei Tier und Mensch vorhanden ist. Dem gegenüber wiederum emergent die geistige Funktion des Menschen, Geist, Selbstbewusstsein, Durchdenken, Vernunft, was auch die Möglichkeit von Freiheit und Verantwortung hat, ja phänomenal existieren. Der Mensch, nicht wie Hegel sagt, Das Denken macht die Seele, womit auch das Tier begabt ist, erst zum Geiste. Also nochmals eine emergente Stufe beim Menschen. Damit haben wir vier Stufen, die man jetzt auch in der europäischen Anthropologie mehrfach zeigen kann, vor allem im 20. Jahrhundert. Möchte ich aber jetzt nicht darauf eingehen. Das heißt, wenn wir jetzt eine rationale, nicht-reduktionistische, empirische Wissenschaft des Menschen haben, dann sind wir eigentlich gefordert, alle diese Ebenen zu beschreiben und nicht sie einfach auf die unterste Stufe zurückzuführen. Jede Ebene ist von der untergeordneten emergent, hat eigene Eigenschaften und Gesetze. Die Aufgabe der Wissenschaft ist nicht, eine übergeordnete Ebene durch Gesetze einer untergeordneten Ebene zu erklären, was der Reduktionismus versucht, was aber nicht gelingt, wie gezeigt, sondern jede Ebene für sich zu beobachten, erstens. Und da haben wir natürlich dann verschiedene Beobachtungsebenen. Die Körperstruktur und die Materie sind durch die bekannten analytischen Verfahren der modernen Naturwissenschaft natürlich sehr leicht und am besten eigentlich empirisch erforscht. Aber die organismischen Lebensprozesse als Lebensprozesse können ebenso untersucht werden. Ich erwähne hier nur die synthetischen Verfahren der organismischen Phänomenologie, wo man Ganzheiten, Zeitprozesse und so weiter sucht. Hier möchte ich Goethe erwähnen, als eigentlich derjenige, der diese Methodologie einer organismischen Betrachtung im Sinne der Lebensprozesse begonnen hat. Dann die Seelenprozesse, die natürlich auch beobachtet werden können. Es ist eigentlich nicht richtig zu sagen, das ist etwas Unanschauliches. Selbstverständlich wird das Seelische angeschaut, aber es ist eine innere Anschau, es ist eine Innerlichkeit. Hier die psychologische Phänomenologie, nicht? Von Franz Brentano, vor 100 Jahren gestorben, erwähnt, deswegen auch besonders erwähnt zu werden in diesem Jahr. Und dann die geistigen Prozesse, die eigentlich geistigen Prozesse des Menschen. Hier eine noetische Phänomenologie, sage ich abkürzend, oder eine phänomenologische Philosophie des Geistes, die ja heute von Zahavi und anderen ja auch dann bei Husserl und so weiter gepflegt wird. Ich möchte hier aber Steiner erwähnen, weil er gar nicht bekannt ist. Seine Philosophie der Freiheit zum Beispiel als eigentlich ein Werk, was eine noetische Phänomenologie darstellt und was im Grunde genommen genau auf diese Ebene geht. Nun, es genügt aber nicht, diese Ebenen in ihrer Verschiedenheit zu beobachten. Das ist ja nur ein Teil der Wissenschaft. Der andere ist eben durch das Denken, die Gesetzmäßigkeiten dieser spezifischen Phänomenen oder Ebenen zu finden. Erkenntnis ist immer ein zweifacher Prozess. Er braucht immer eine empirische Seite und eine rationale Seite. Diese beiden Dinge sind absolut nötig, damit Erkenntnis zustande kommen kann. Es kann das eine nicht ohne das andere sein, für eine wirklichkeitsgemäße Erkenntnis. Gut, erst wenn man quasi jede Ebene für sich so untersucht hat, ist dann die Aufgabe erst, die Ebenen miteinander in ihrem gesetzmäßigen Zusammenhang zu untersuchen. Das ist aber eine weitere Aufgabe. Das heißt, man erklärt dann nicht eine übergeordnete Ebene durch die untere, sondern man sucht die Abhängigkeiten, Zusammenhänge, und dann sieht man, dass es zum Beispiel beides gibt. Es gibt sowohl Bottom-up Abhängigkeiten, Top-Down-Abhängigkeiten oder Kausalitäten. Gerade die Emergenzphänomene haben das gezeigt, dass jede übergeordnete Ebene eigentlich auch kausal, und das ist nun sehr interessant, auf die untergeordnete wirkt. Das heißt, um jetzt für den Menschen zu sprechen, die molekularen Interaktionen auf der untersten Ebene sind notwendige Bedingungen, selbstverständlich, im Sinne einer Bottom-Up-Kausation, nicht? Bedingungen, Bedingungsursachen, aber nicht die Wirkursachen von Leben, Seele und Geist. Jede Ebene hat ihre eigenen Wirkursachen, was sich auch phänomenologisch auch zeigen lässt, aber da können wir vielleicht in der Diskussion darauf eingehen. Das heißt, Körper, Leben, Seele und Geist kann man als verschiedene, aber gleichermaßen reale Anteile oder Perspektiven oder Dimensionen oder Domänen des Menschen betrachten, nicht nur die gemeinen physikalischen Kräfte und chemischen. Nun, ich möchte jetzt an einem Beispiel zum Abschluss noch auf einfach ein Beispiel bringen, nämlich die Sinnesphysiologie und das Qualia- und Seelenproblem. Sie wissen, dass wenn Sie hier einen roten Punkt sehen, dass die gängige Auffassung ist, dass Sie eigentlich das Rot gar nicht dort draußen sehen, sondern dort haben Sie nur einen Klumpen von, also nicht Klumpen, sondern eine Organisation von Molekülen und so weiter, nicht, die ja farblos und so weiter gedacht werden. Und wenn ich jetzt hier das Gehirn schematisch aus einem Studentenfangkurs hier beibringe, dann denkt man sich ja die Sache so, dass hier die entsprechenden elektromagnetischen Wellen oder Photonenwellen auf die Retina kommen, dort den Abbau des Sehpurpurs einleiten, der dann seinerseits zu einem Aktionspotenzial führt, was den Sehnerv entlang geht bis zum Corpus geniculatum, dann durch Neurotransmitter umgesetzt wird auf dann diese Sehstrahlung nach hinten bis in die primäre Sehrinde, dort gibt es wieder Neurotransmitter, Transaktionen und dann, wenn das erreicht ist, dann taucht sozusagen das Bild des Rot auf. Das heißt, man glaubt, weil der Impuls nach hinten geht, werde, dass das Rot vom Gehirn erzeugt und die ganzen Qualia werden vom Gehirn erzeugt. Und um sich dann das Problem zu erklären, wie es dann sein kann, dass wir eigentlich das Rot da draußen wahrnehmen, hat man sich im 20. Jahrhundert eine Projektionstheorie ausgedacht, die behauptet, man projiziere das nach außen. Es gibt null sozusagen Evidenz oder empirische, nicht mal Anhaltspunkte, dass eine solche Projektion tatsächlich stattfindet. Das heißt, man denkt sich, dass unsere ganze schöne Phänomenenwelt nicht, dass die halt eigentlich als Phänomene gar nicht existiert. Es gibt keine Farben, Töne, Gerüche und so fort. Und all das ist Produkt unseres Gehirns. Das ist die Welt, also das ist subjektiv und die Welt selbst ist bloß eine Welt von Atomen und Kräften. Nicht wahr? Das ist das Realitätsbild. Nun möchte ich fragen, ob Qualia denn tatsächlich Konstrukte des Gehirns sind. Nun, wir haben gesehen, sie gelten als Illusion, sie seien nichts Objektives, sondern subjektiv. Zenner, ein Mediziner, sagt sogar in einem Handbuch für Hals-, Nasen-, Ohrenkunde wörtlich, Töne treten in der Natur nicht auf. Das heißt, wenn Sie ins Konzert gehen, dann produzieren Sie alle natürlich die Beethovensche Symphonie innerlich. Nicht? Das gibt es eigentlich nicht. Ihr Gehirn ist so gescheit, das produzieren zu können. Also nicht Ton oder Farben existieren, sondern nur Schall- und Photonenwelle. Sinnliche Töne und Farben werden als Folgen von rein mechanistisch gedachten physikalisch-physiologischen Prozesskaskaden erzeugt. Nicht so kommt es am Schluss im Gehirn zum Ton oder dann eben auch zur Farbe. Es gibt also weder Qualia sind real, noch Seelisches ist real. Der ganze sinnesphysiologische Prozess wird als ein rein mechanistischer Prozess vorgestellt, der zuletzt noch ein illusionäres Bild der Welt produziert. Das ist die Vorstellung der Sinnesphysiologie. Und so wird es bei uns auch an der Uni Wittenherdecke gelehrt, den Studierenden, muss man sich klar sein. Ist überall so. Nun, das geht auch zurück auf die primären sekundären Sinnesqualitäten von John Locke. Darauf möchte ich jetzt aber nicht zu weit eingehen, weil die Zeit ist ein bisschen schon fortgeschritten. Ich möchte aber sagen, dass die Qualia haben eigentlich dieselbe Objektivität wie die physiologische Prozesskaskade. Warum? Sehen Sie, ob wir jetzt die Moleküle des Gegenstandes untersuchen mit irgendwelchen Mikroverfahren, die Lichtreflexion, die Photonenschwingung, die Netzhaut, die Rezeptorzellen, den Rhodopsinabbau, den Sehnerven, das Aktionspotenzial, die Synapsen, die Neurotransmitter, die Sehbahn, die Sehrinde, die Nervenzellen und so fort. Zu all dem kommt man nur aufgrund von objektiver Wahrnehmung. Ist klar. Diese Wahrnehmung beruht aber auf demselben Prozess, auf dem die Wahrnehmung des Rot da draußen beruht. Verstehen Sie? Das heißt, man nimmt dann das eine als gegeben an, als objektiv gegeben, nämlich das Gehirn, diese physikalisch-physiologischen Prozesse sei objektiv gegeben, aber das Rot, welches in gleicher Weise wahrgenommen ist, sei nicht objektiv gegeben. Nun, ich möchte mal sehen, wie sich das logisch halten lässt. Im Grunde genommen müsste man dann nämlich sagen, dass ja auch diese ganze Prozesskaskade ein Produkt des Gehirns ist. Dann hat man aber die Schwierigkeit, dass das Gehirn selbst ein Produkt, ein illusionäres Produkt des Gehirns ist. Und damit hebt sich die Theorie selbst auf. Verstehen Sie? Das wird aber nicht bedacht. Das heißt, es fehlt uns eigentlich, ich darf das wirklich sagen, es fehlt uns in der Medizin an einem Studium Fundamentale, welche die Fähigkeit des Denkens, der Logik und des empirischen Beobachtens so ausbilden würde, dass man auf diese Dinge kommt. Sonst könnte nicht von Generation zu Generation immer dieselbe Geschichte weiter fortgepflanzt werden. Nun, Sie sehen also, man muss dann auch das Rot als objektive Wahrnehmung akzeptieren. Das heißt, es existieren die Kaskade und das Rot. Und jetzt möchte ich noch ganz zum Schluss auf das Seelische dabei eingehen. Wir haben also, wenn wir den empirischen Sachverhalt, wie er tatsächlich in der Empirie auftritt und nicht theoretisch ausgedacht ist, dann haben wir Folgendes. Wo wird das Rot wahrgenommen faktisch? Nicht im Gehirn, sondern dort draußen wird es tatsächlich wahrgenommen. Und wann wird das Rot dort wahrgenommen? Wenn der Impuls, der physiologisch Prozesskaskade hinten in der primären Sehrinde angekommen ist. Dann erst wird es wahrgenommen, aber dort draußen. Wozu dient also die physiologische Prozesskaskade? Um das Rot dort draußen bewusst zu machen. Die Kaskade erzeugt nicht das Rot im Zentralnervensystem, man kann auch aus anderen Gründen belegen, dass es keinesfalls erzeugt werden kann davon, sondern dass die Prozesskaskade vermittelt die Sinnesempfindung dort draußen. Denn das, was bei dieser ganzen Sache geschieht, ist eine Sinnesempfindung. Ist eine Sinnesempfindung. Was aber ist eine Empfindung? Was ist Wahrnehmen? Das ist ein seelischer Prozess. Es ist ein psychologischer Prozess, Empfinden, Wahrnehmen. Nicht? Das heißt, die physikalische Prozesskaskade dient der Vermittlung des im Übrigen emergenten seelischen Prozesses. Es erzeugt diesen nicht. Das heißt, unser Empfinden erstreckt sich eigentlich, damit ein seelischer Prozess erstreckt sich eigentlich durch die Vermittlung dieser physikalisch-physiologischen Prozesskaskade in die Welt hinaus. Verstehen Sie das? Wir können vielleicht nachher noch genauer darüber sprechen. Das ist eine These, die zuerst von Steiner in seinen Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften dargestellt hat, wurde in den 90er Jahren von Clark und Chalmers als die Extended Mind These, wenn auch ja, noch nicht sehr gründlich begründet, aber wurde portiert. Und sie wird auch von Thomas Fuchs zum Beispiel in seinem Gehirn, das Gehirn als Beziehungsorgan, vertreten. Das heißt, das Empfinden, welches tatsächlich die Welt draußen erreicht und nicht im Oberstübchen eingekapselt ist. Das ist die tatsächliche Phänomenologie und an diese muss man sich halten. Das heißt, wir kommen zu einer beseelten statt der reduktionistischen Sinnesphysiologie. Wir schließen den seelischen Prozess, der beim physiologischen Prozess natürlich stattfindet, ein. Das ist eine Einheit von seelischem und physiologischem Prozess. Aber wir dürfen den seelischen nicht draußen lassen, sonst wird es zu einem reinen Mechanismus. Nun, Fazit und damit schließe ich ab. Der Aufbau einer nicht-reduktionistischen Wissenschaft des Menschen ist möglich, wenn man sich konsequent an die Empirie hält. Dabei ist aber die Empirie aller emergenten Ebenen beizuziehen und nicht nur die untergeordnetste. Jede Ebene ist ihren Phänomenen und Gesetzen nach zu berücksichtigen. Und dann sind die Abhängigkeiten der verschiedenen Ebenen unter sich zu klären. Daraus ergibt sich eine differenzierte Anthropologie, in der Körper, Leben, Seele und Geist des Menschen gleichermaßen als Realfaktoren des Menschen auftreten. Eine Rehumanisierung der Medizin und anderer Fachrichtungen scheint auf solcher Grundlage möglich zu sein. Denn ein Medizinstudent, ein Arzt, der sozusagen nicht nur in der physikalisch-physiologischen Diagnose und Behandlung usw. trainiert ist, sondern auch in dem Gewahrwerden von organismischen Phänomenen, von seelischen Phänomenen, von geistigen Phänomenen beim Patienten, um ihn als Ganzen quasi zu würdigen, das erst kann dazu führen, dass der Patient sich auch als das gewürdigt empfindet, was ihm die Menschlichkeit bietet, die er sich eigentlich wünscht für eine Medizin der Zukunft. Damit möchte ich schließen.
Lieber Häusler, ganz wunderbar. Ich hätte mir keinen passenderen Auftakt wünschen können. Die Diskussion ist eröffnet. Fragen, Kommentare?
Darf ich vielleicht noch in eigene Sache, also einfach ganz kurz erwähnen, ich habe hier, oder wir haben in unserem, im Lehrstuhl, wo ich jetzt 7,5 Jahre war, einige Literatur dazu erarbeitet. Ich gebe es einfach rum, damit Sie sehen, dass es nicht nur theoretische Konstrukte sind, sondern dass da einiges an publikatorischer Arbeit auch bereits dahinter ist und ein bisschen viele Einzelheiten auch bearbeitet worden ist. Ich kann das vielleicht mal durchgehen, einfach zu sehen, was wir gemacht haben.
Ich starte vielleicht mal mit der ersten Frage. Also, wie gesagt, zunächst mal vielen, vielen Dank. Was mich völlig verblüfft hat, ist das Stichwort der Untersinnlichkeit, das Sie mit dem Reduktionismus kombiniert haben. Weil in meiner völlig unbedachten, naiven Vorstellung der Reduktionismus immer mit der Suche nach dem anschaulichen Ausgangspunkt, Atome und Moleküle, Zellen angeblich als anschauliche Ausgangsphänomene des wissenschaftlichen Beschreibens. Sie haben sehr gut gesagt, nein, das ist ja gerade nichts anschaulich.
Genau.
Das wird ja behauptet.
Genau.
Ja? Da muss ja im Untersinnlichen erst einmal etwas behauptet werden, um überhaupt ein Erklärungsschema zu ermöglichen. Das ist, finde ich, zunächst mal sehr interessant, weil man dann sagen kann, da behauptet sich auch die Wissenschaft selbst. Ja? Da differenziert sich Wissenschaft aus als eine Wirklichkeitserkenntnis, die dem gesunden Menschenverstand erstmal nicht zugänglich ist. Das würde soziologisch erklären, warum die Wissenschaft überhaupt erfolgreich sein kann, nämlich mit der Behauptung, etwas zu sehen, was andere nicht sehen können. Das würde gleichsam die Hartnäckigkeit des Reduktionismus oder dieses Typs der Behauptung von unanschaulicher Erkenntnis erklären, was ich schon mal ganz wichtig finde, weil einer ihrer Punkte war ja, angesichts des logischen Beweises der Unmöglichkeit des Reduktionismus, sich zu fragen, wieso hält sich das trotzdem? Ja, wieso redet jedes Lehrbuch erneut von immer denselben merkwürdigen Ausgang? Mhm. Aber was ich jetzt fragen möchte, wenn man mit der Untersinnlichkeit startet, und ich glaube schon, dass man da startet und auch da bleiben muss, dann könnte man sich ja andere Ausgangspunkte vorstellen, andere Unanschaulichkeiten, die dann eher in eine alternative Wirklichkeitsauffassung, alternativ zu ihrer Emergenzvorstellung führen. Ich komme deswegen drauf, weil man vieles von dem, was Sie jetzt Goethe und Steiner und anderen zugeschrieben haben, ja auch sehr schön bei Aristoteles nachlesen kann. Und zwar ausgerechnet in dem Buch über die Seele. Ja, der genau von dem ausgeht, wovon Sie auch ausgehen, nämlich wie kann man eine Phänomenologie konstruieren, die über die Leibesgrenzen hinweg denken kann und dort sozusagen die Konstruktion von Wirklichkeit entdeckt. Das Interessante bei Aristoteles jetzt alternativ zum Emergenzschema ist ja, dass er keine Oben-Unten-Differenz macht, also keinen Aufbau des Lebens aus der großen Kette der Wesen, wie das dann später geheißen hat, konstruiert, sondern dass er streng in Innen-Außen-Verhältnissen denkt. Und deswegen eher in Innen-Außen-Differenzen denkt. Ja, und sozusagen die Seele selbst als ein Mechanismus im nicht-mechanistischen Sinne der Herstellung von Innen-Außen-Verhältnissen beschreibt. Ja, so wie der Delfin seine Flossen, also das war ja ein großer Delfinforscher, seine Flossen hat, nicht weil er die Flossen irgendwie schön findet, sondern weil er sich damit im Wasser bewegen kann. Ja, so ist der Delfin sozusagen ein Produkt von Wasser plus Körper und nicht etwa irgendeines Organismus, der dann versucht, sich im Wasser zu behaupten. Ja, das könnte dazu führen, dass man sagt, naja, vielleicht ist ja die Emergenzvorstellung als Alternative zum Reduktionismus deswegen so schwer zu verstehen, weil sie mit dieser Hierarchievorstellung kombiniert wird. Mit dem Untersten, dem Mittleren, dem Obersten. Ja, wovon wir uns ja in der Moderne eigentlich mehr und mehr zu verabschieden versuchen. Vielleicht könnte man, und da kann man glaube ich mal Hegel reinholen, vielleicht kann man sagen, lassen Sie uns neu starten bei Aristoteles und eher mit Innen-Außen-Verhältnissen arbeiten. Eher mit ihnen in Außenverhältnissen arbeiten und dann das, was sie als Seele, als Geist, als Körper, als Materie bezeichnet haben, eher in horizontal, ökologischen Verhältnissen und nicht unbedingt in hierarchischen übereinander geordnet. Frage jetzt an Sie, Entschuldigung für die lange Einleitung, sind solche Variabilisierungen des Hierarchiegedankens oder solche Variabilisierungen des Staats und der Untersinnlichkeit in Ihrer Denkwelt vorstellbar?
Ja, weil dieses Verhältnis innen-außen beginnt ja sofort beim Organismischen, nicht? Und gerade Goethe hat darauf hingewiesen, wie gerade der Unterschied zwischen dem Gesetz des Inneren und dem Gesetz der Umwelt. Und der Organismus kann sich nur so sozusagen manifestieren, wie es den Verhältnissen der Umwelt gemäß ist. Nicht wahr? Insofern ist auch das organismische Prinzip, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen, aber das ist auch nur denkbar aufgrund einer Entwicklung, bei der die Entwicklung abhängig ist oder das sich ausbilden, das sich manifestieren des Organismus in seiner Selbsttätigkeit abhängig davon ist, was ihm von der Umwelt begegnet. Mhm. Das ist ganz klar. Deswegen, Goethe sagt, das Auge ist am Licht gebildet. Nicht, weil es Licht wahrnehmen. Es ist am Licht gebildet. Also ein berühmter Ausspruch von Goethe. Also diese ganze organismische Sicht, wie ich sie hier vertrete, beruht auf diesem ebenfalls. Oder man könnte jetzt, um die seelische Schichtebene zu nehmen, zum Beispiel was wir heute erkennen als die Neuroplastizität. Wir wissen heute, dass die Abhängigkeit, also dass das Gehirn sich bildet in Abhängigkeit von unseren tatsächlichen seelischen Prozessen. Was wir an Außenweltwahrnehmung haben, das ist so, dass es dann in der Nacht, nachdem wir die Erlebnisse hatten, unser Gehirn so umbildet, nicht, dass eben daraus Neuroplastizität geschieht. Das heißt, das geht sehr weit. Also, das heißt, wir kennen das heute auch, diese Innen-Außenweltbeziehung. Die findet nicht statt auf der anorganischen Ebene, weil da ist nur äußerliches Aufeinanderknallen. Gut, das ist auch eine Wechselwirkung. Sie findet aber auf jeden Fall auf allen anderen Ebenen statt. Das ist so. Aber trotzdem ist der Hierarchiegedanke nicht unberechtigt, sondern er ergibt sich einfach aus den Phänomenen. Wenn zum Beispiel der Organismus beim Tier und beim Menschen instrumentell gebraucht wird, um Seelisches sozusagen zu verwirklichen, sag mal, ich sehe dort eine Beute und jetzt rase ich dahin und so fort, dann wird der Organismus instrumentell benutzt. Das bedeutet, dass eine Top-Down-Wirkung ist. Insofern ergibt sich rein durch das Verhältnis der bestimmenden oder Gesetzgebenden zu den gesetznehmenden Ebenen, das ergibt von selbst eine Hierarchie. Und die ganze Emergenzdiskussion hat gezeigt, dass eben tatsächlich bei jeder Ebene dann auch Top-Down-Wirkungen vorhanden sind. Verstehen Sie? Also insofern kommt man gar nicht darum herum, von einer Hierarchie zu sprechen. Das ist ja kein wertender Begriff, sondern es ist die Feststellung eines faktischen Phänomens. Und im Übrigen hat ja Aristoteles durch die Anima, Vegetativa, Anima Sensitiva, Anima Rationalis, also in den Worten der Scholastiker gesprochen, hat er ja ebenfalls die Hierarchie dargestellt. In dem Buch von der Seele wird diese Viergliederung auch dargestellt. Und Aristoteles zweifelt keinen Moment daran, dass eigentlich der Nous, der Geist des Menschen, dasjenige ist, was letztlich auch über die bloß seelischen Dinge, über seine Triebe und so weiter, eine Herrschaft ausüben sollte. Das heißt, im Sinne einer Top-Down-Aktion. Also auch die Hierarchie ist auch bei Aristoteles vorhanden.
Ja, absolut. Aristoteles war Kosmologe und Teleologe. Mhm. Er konnte gar nicht hierarchisch denken.
Genau.
Aber ich würde auch in keine Sekunde die Hierarchie abstreiten wollen. Was ich aber bestreiten würde, ist die große Kette der Wesen. Das heißt, die Gesamtordnung eines Kosmos im hierarchischen Aufbau. Das heißt, wir haben Hierarchien im Gehirn, wir haben Hierarchien im Seelischen, wir haben Hierarchien im Körperaufbau, die aber jeweils nur die Eigengesetzlichkeit dieser jeweiligen Ebenen oder jeweiligen Phänomene zu regeln haben. Wir haben aber keine Hierarchie im Ganzen. Ich glaube, wenn man diesen Gedanken ernst nimmt, dann kriegt man ein bisschen mehr Variabilität in die Alternative zum Reduktionismus. Und das scheint mir wissenschaftlich, strategisch nicht uninteressant zu sein.
Ich verstehe nicht genau, wie Sie es meinen. Also
naja, ich glaube, wenn ich diese Eigengesetzlichkeit, von der Sie ja gesprochen haben, ausbuchstabieren möchte, also wie beispielsweise bildet ein Gehirn eine Vorstellung, von der es zunächst einmal rauszugehen versucht. Dann brauche ich diese Kolumnen, von denen Mount Vernon und andere gesprochen haben, im Gehirn, die ja ihrerseits hierarchisch gebaut sind. Ja? Wenn ich die Fähigkeiten des Geistes à la Hegel beschreibe, dann brauche ich bestimmte Über- und Unterordnungen, die gleichsam Prioritäten, Präferenzen, zeitliche Abfolgen und sonstiges zu sortieren. Die Evidenz dieses hierarchischen Gedankens auf jeder einzelnen Ebene sollte aber meines Erachtens nicht unbedingt, ich will das gar nicht zwingend sagen, nicht unbedingt dazu führen, dass man eine Gesamthierarchie für den Kosmos nimmt. Also dann nämlich auch den Kosmos und die ganze Ganzheitlichkeit reinschmuggelt, mit der wir ja zunehmend Schwierigkeiten haben.
Na gut, ich habe jetzt gar nicht vom Kosmos gesprochen. Nee, ich habe ausschließlich von Mineralien, Pflanzen, Tieren und Mensch gesprochen. Mhm. Wie das im Kosmos ist, das kann man ja auch gar nicht theoretisch irgendwie vorausnehmen. Das müsste man ja alles empirisch anschauen. Und alles, was ich gesagt habe, ist alles empirisch sozusagen gegeben. Und zunächst bezieht sich die Hierarchie nur auf diese Verhältnisse. Ob das dann weiter im Kosmos und wie im Kosmos der Fall ist, das ist möglich, aber das muss man zuerst empirisch müsste man das eruieren. Deswegen würde ich hier nicht zu weit gehen in der Theoriebildung.
Ja. 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 Meine Frage zielt in eine ähnliche Richtung. Ist Ihr Pass davon übergeordnet und untergeordnet seinerseits reduktionistisch? Sind das nicht Arbeitshypothesen, die sich eben bei genauem Hingucken auflösen? Also wieso übergeordnet, wieso untergeordnet, das verstehe ich nicht.
Ja, also zum Beispiel, also in der Medizin können Sie das sehr gut zeigen, wenn eine Zelle sich quasi mit ihrer Eigendynamik nicht hält an die Gesetzmäßigkeit des ganzen Organismus, nicht? Dann kriegen Sie Krebs. Das heißt, wir haben einfach empirische Tatsachen, die uns dazu führen, gerade in der Biologie, von Hierarchie zu sprechen. Also da haben ja auch berühmte Biologen haben davon gesprochen, die sprechen direkt vom Zwang, dass also quasi wie die Zellen einem Zwang unterworfen sind, da wird etwas ausgeübt, eine Bestimmung, eine Gesetzgebung, die die Zelle dazu führt, so zu operieren, wie sie im Bereich des Ganzen operieren kann. Das können Sie mit Regenerationsexperimenten nachweisen und so fort. Das heißt, diese Sache können wir nicht theoretisch diskutieren. Wir können sie nur anhand der tatsächlichen Fakten diskutieren. Und wenn Sie feststellen, zum Beispiel, dass jemand einen anderen irgendwie par force auf einen Stuhl drückt, dann haben Sie natürlich die Berechtigung, durch diese Beobachtung zu sagen, der wird jetzt gezwungen. Nicht wahr? Wenn Sie feststellen, dass im Organismus etwas Ähnliches der Fall ist, nämlich dass sozusagen die Prozessualität des Ganzen sich auf die Teile bestimmend auswirkt, wie das bei der sogenannten Positionsinformation der Fall ist, also müssen wir jetzt genau erklären, dann können Sie zeigen, dass tatsächlich ein Gesetzgebendes da ist und ein Gesetznehmendes. Und da das Gesetzgebende gegenüber dem Gesetznehmenden schon aus logischen Gründen übergeordnet sein muss, wenn Sie das in der Empirie sehen, dann sind Sie berechtigt, den Begriff der Hierarchie oder des Bestimmenden und so weiter zu bilden.
Bitte? Da würde ich also jetzt mal konkret kontrollieren. Die Zelle, die entartet oder die sich entwickelt in einem Organismus, ist gleichzeitig dieselbe Interaktion zu allen anderen Zellen. Und erst im Zusammenspiel mit der gesamten Zellen untereinander und der äußeren Einwirkungen, erst dann entsteht nicht eine Hierarchie, sondern dann entsteht eine Struktur. Genau. Ob das eine Hierarchie ist, da würde ich doch gar nicht von reden, das brauchen wir auch gar nicht. Es kann sein, dass sich zeitlich Hierarchien ausbilden, aber ich brauche nicht unbedingt eine Hierarchie dafür. Also ich würde das auch etwas weiter denken als nur hierarchisch. Außerdem müssen wir diese Schnitte machen, die Sie da tun, zwischen den Ebenen. Das weiß ich gar nicht. Ich würde das viel homogener denken. Das kann man so machen als Hypothesen, aber ich würde nicht sagen, es ist genau solche Modelle wie die reduktionistischen Modelle. Und wir haben nun mal nur die Fähigkeit, in Modellen zu denken und nicht absolut. Das ist natürlich ein Problem. Das Einzige, was wir haben, die Möglichkeit, die wir haben, was unabhängig von uns ist, ist vielleicht die Mathematik. Aber auch die bildet ja nur das ab, was sie abbilden kann. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Organe gehen, gibt es Möglichkeiten, so etwas über Selbstorganisation oder so zu beschreiben, was natürlich nicht das Organ beschreibt, sondern was aber die Möglichkeit beschreibt, wie solche Prozesse miteinander wechseln werden. Mhm.
Gut, vielleicht Folgendes dazu. Das erste, also zum ersten Punkt, den Sie gemacht haben, möchte ich das Phänomen der sogenannten Orchestrierung erwähnen. Orchestrierung bedeutet es im Biologischen, dass zum Beispiel bei der Morphogenese, Entstehung von Form, von Gestalt, von Struktur, dass dort verschiedenste Prozesse, zum Beispiel Genexpressionskaskaden in den verschiedensten Zellen, alle und im Übrigen auch gleichzeitig sozusagen einer bestimmten Richtung gehorchen. Man nennt das eben Orchestrierung. Der Begriff ist tatsächlich eine richtige Metapher, weil man zeigen kann, dass wenn zum Beispiel gleichzeitig beim Zebrafisch, wo bei der, was war das jetzt auch, das weiß ich nicht mehr genau, jedenfalls wo rund um den ganzen Organismus zeitgleich Bewegungen der Zellen geschehen, die alle gerichtet sind, dann ist es so, dass, weil es zeitgleich geschieht, ist zum Beispiel nicht möglich, dass die einzelne Zelle hier mit der Zelle dort im direkten Zusammenhang steht. Also dass man äußerlich jetzt rein mechanisch eine Auswirkung hätte. Natürlich haben die alle unter sich Interaktionen mit Zytokinen und so fort. Aber das Interessante ist das Phänomen der Gleichzeitigkeit und der Richtungsorientierung. Deswegen ist man auf den Gedanken der holistischen Organisation gekommen, nicht sogar des morphogenetischen Feldes neuerdings wieder, welches beinhaltet, dass sie quasi eine ganze Ansammlung von Zellen orchestriert haben von einem gemeinsamen formbildenden Prinzip. Und also, das Prinzip der Orchestrierung, die Metapher besagt eigentlich, dass hier tatsächlich jemand ist, nämlich ein Dirigent, der quasi die Einsätze gibt, und zwar eben gleichzeitig, ohne dass die Spieler untereinander die Möglichkeit haben zu reagieren.
Ich weiß, was Sie meinen, das betrifft aber nicht, dass diese einzelnen Zellen unter Umständen in einem übergeordneten chemischen Prozess zusammenhängen. Also ich nehme mal ein Beispiel, weil das sehr gut analysiert ist. Nehmen Sie den Schleimpilz. Und dass er sich zu den einzelnen Formen bildet, ist ein kommunikativer chemischer Prozess. Und er formt sich auch jedes Mal wieder um. Und diese Prinzipien sind bei unseren Organen im Prinzip auch vorhanden. Das Prinzip der Orchestrierung ist natürlich, gehört mit zu der Selbstorganisation, sonst kann ich nachher nicht in eine Form gehen. Ja, das heißt, mein Platz, mein konkreter Platz relativ zu dem Äußeren, wenn ich das mal Äußeres nenne, wenn ich es nicht als Gesamtes betrachte, gibt mir natürlich auch nachher vor, in welche Funktion ich innerhalb eines Organs bin. Das heißt aber nicht, dass diese Zelle, die jetzt gerade in diesen Platz kommt, nicht ein wesentlicher Bestandteil auch der gesamten äußeren Form wird.
Natürlich.
Also es ist leichter zu denken, es in solche Strukturen zu fassen, und das ist auch berechtigt, will ich nicht sagen, weil dann versteht man die Modelle manchmal besser, aber man muss auch darüber nachdenken, dass dieses nicht das Alleinige ist. Ja, dass gerade bei der Entartung von solchen passiert ja genau etwas, dass irgendetwas fehlläuft, auch in der Kommunikation, und plötzlich entsteht ein Organ im Organ. Ja, also, und das gilt jetzt nicht nur für Mensch, Tier, Pflanzen und sonst, es gilt auch für die unbelebte Materie. Ja? Also wenn Sie hier in die Festkörperphysik gehen und Kristallstrukturen sich überlegen, wie die sich formen und warum die dann plötzlich ganz andere Strukturen bilden oder homogene Strukturen bilden, das hängt eben sehr viel mit genau diesen Interaktionen ab. Also wie gesagt, also ich verstehe, dass man das macht, aber ich finde auch, man sollte verstehen, dass dieses Modellvorstellungen sind, die uns helfen, bestimmte Phänomene zu verstehen. Deswegen würde ich lieber homogen durch die Ebenen gehen, als dass ich dishomogen dadurch gehe.
Aber die Ebenen sogar streichen.
Ja, eben. Würde man sich auch vorstellen. Ja, ja, wenn es hilfreich ist, weil, ich sag mal, wenn ich sie ansehe, dann sehe ich sie als Person erstmal. Aber sie sind das ja gar nicht alleine. Sie sind ja das alles, was sie mit sich tragen, die soziale Zusammenhang. Sie haben heute Morgen etwas erlebt und das kommt ja alles mit. Und das ist eben nicht nur das, was ich jetzt abgrenzen kann bei Ihnen.
Ja, ich meine, das finde ich immer auch. Es gibt alternativ zur Orchestrierung, gibt es bei Sommerhoff oder solchen Leuten den Begriff der direktiven Korrelation. Ja, die strenge Nachbarschaft, ja, denkt, wo man das Ganze allenfalls als eine heuristische Figur braucht, aber nicht als einen orchestrierenden Gesamtzusammenhang. Und ich glaube, dass an der Stelle sozusagen die Diskussion einfach offener wird und damit auch in Ihrem Sinne wissenschaftlich ertragreicher. Das überrascht ja schon, ich meine, Sie starten mit starken Behauptungen, die gleichsam an die Stelle dieser unsinnlichen reduktionistischen Figuren eine unsinnliche Seele setzen, und da kann man ja nicht drum herum reden, und beziehen sich dann aber sehr stark auf empirische Nachweisbarkeit. Wobei das die eigentliche Herausforderung, die Sie, finde ich zu Recht, Stichwort Selbstorganisation, die Sie zu Recht formulieren, ist ja, dass Sie von einem Selbst ausgehen. Auf welcher Ebene oder in welchem Phänomen auch immer. Das ist ja sozusagen die radikale Unsinnigkeit schlechthin, von die wir aber brauchen, wenn wir überhaupt von Menschen, von Seele, von Geist, von auch vom Leben, da geht es ja los. Beim Leben geht es mit dem Selbst los, reden wollen. Und das ist ja das, was diese Reduktionisten so auf die Palme bringt. Ja, was ist denn dieses Selbst, sagen die dann? Das ist doch purer europäischer Mystizismus. Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, diskussionsfähig werden.
Und dazu möchte ich aber sagen und etwas fragen. Also der Begriff des Selbst ist ja gerade zum Beispiel in der Immunologie rein im biologischen Bereich gebraucht oder geprägt worden, ohne irgendeinen mystizistischen Hintergrund zu haben. Das ist das eine. Das ist, da spricht man vom organischen Selbst, das ist eine gewisse Berechtigung, in dem natürlich diese autopoietische Organisation eines Organismus, dieses Auton, nicht tatsächlich sich selbst geltend macht. Es ist berechtigt, hier einen Begriff des Selbst zu denken, insofern er sich bezieht auf das, was man tatsächlich als Selbsttätigkeit betrachtet. Sie haben auch von Selbstorganisation gesprochen. Das machen Sie aufgrund von bestimmten Beobachtungen, dass eben eine Selbstorganisation existiert. Das sind ja Begriffe, die jetzt nicht hypothetischer Art sind, sondern die einfach gebildet werden an bestimmten Phänomenen. Das ist das eine, was sich auf das biologische Selbst bezieht. Das andere aber, das ist die Frage, da war ich nicht ganz sicher, wie Sie es gemeint haben. Sie haben jetzt auch vom seelischen oder geistigen Selbst gesprochen. Und da habe ich recht verstanden, dass Sie meinen, das seien bloß angenommene Dinge, wo man gar keine Anschauung davon hat, habe ich das recht verstanden? Oder habe ich das hineininterpretiert?
Nee, das ist also Anschaulichkeit würde ich für jegliches Selbst nicht behaupten wollen.
Jetzt fragt mich natürlich die Frage, was Sie unter Anschaulichkeit verstehen.
Greifbarkeit, Sichtbarkeit. Bitte? Greifbarkeit, Sichtbarkeit, empirische Belegbarkeit.
Meinen Sie jetzt sinnlich-physische?
Ja, sinnlich-physisch.
Aha, ja gut. Dann können wir, wenn Sie den Ausdruck Anschaubarkeit dafür reservieren wollen, dann kann man das machen. Da muss man sich einfach über den Sprachgebrauch einigen und ein anderes Wort finden, um die andere Anschaubarkeit zu charakterisieren. Denn wenn Sie zum Beispiel Johann Gottlieb Fichte nehmen, nicht, mit seinem Gewahrwerden des Selbst im Vollziehen des Denkprozesses, jeder Mensch wird feststellen, dass er denkt, wenn er tatsächlich denkt. Oder dieses Denke, also bin ich jetzt als in der Form, wie es Descartes formuliert hat, ist ja im Grunde genommen bloß eine Beschreibung dessen, was man tatsächlich als Erlebnis hat, wenn man bemerkt, ich bringe selbst die mühsamen Gedanken der Mathematik hervor. Und wenn ich verzichten will, darauf zu denken, dann geschieht eben nichts, dann komme ich nicht zu den Lösungen. Und dieses Selbsterleben ist eine innere Empirie. Man kann das Anschauung nennen. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass man den Ausdruck Anschauung reserviert für eine physisch-sinnliche Anschauung. Es ist sogar so, dass in der europäischen Geistesgeschichte die Anschauung zunächst im metaphysischen Sinn gebraucht wurde oder im geistigen Sinn. Eine geistige Anschauung. Hegel zum Beispiel intellektuelle Anschauung, das heißt das Denken verstanden als eine intellektuelle Anschauung, nämlich die Anschauung des Begriffsinhalts, des Gedankeninhalts, der Ideen. Nicht? Das ist auch Anschauung. Also deswegen glaube ich, ist vielleicht manchmal eine gewisse Schwierigkeit, dass wir die Worte dazu benutzen mit einem bestimmten semantischen Kontext. Und wenn wir aber uns darüber verständigen, dann wird vielleicht auch deutlich, dass es tatsächlich Anschaubarkeit auch gibt auf einem nicht sinnlichen, in einem nicht sinnlichen Bereich. Da würde ich Sie einfach fragen, ob Sie das zugestehen würden, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt seelische, also Gefühle hat, nicht, dass man die erlebt, also innerlich mit mir verbunden, oder wenn man eben denktätig ist, dass man da auch ein inneres Erleben oder Anschauen oder wie man das immer mit den Worten zum Ausdruck bringen will, hat. Da würde ich Sie fragen, ob Sie das zugestehen.
Da landen wir in tausend Schwierigkeiten. Die Frage kann man runterbrechen auf die Frage, wie unterscheide ich denn das Anhören der Beethovenschen Symphonie, von der Sie gesprochen haben, so wie sie Karajan dirigiert, ja, auf der einen Seite, von meiner in meinem seelischen Empfinden konstruierten, mitgehenden Anschauung dieser Symphonie.
Ja? Nun, konstruiert ist natürlich, das ist ja schon eine Metapher, die voraussetzt, Sie hätten erlebt, das produziert. Erlebt, genau. Denn Sie haben nicht beobachtet, dass das von Ihnen konstruiert wird. Aber dann würde ich sagen, mit Franz Brentano würde ich eben unterscheiden, das Empfundene und das Empfindende. Oder das Empfinden und das Empfundene. Franz Brentano hat ja mit Recht darauf hingewiesen, dass das seelische Leben intentional ist. Das heißt, es richtet sich auf etwas. Und wenn ich eine Symphonie höre, dann habe ich den Inhalt der Empfindung, also dasjenige, worauf sich das Empfinden richtet, nämlich die objektiv von außen kommende gehörte Musik. Und das eine ist das Empfinden im Sinne des Sinnesempfinden, einfach das Hören und so fort. Und das andere ist ein zweites sogar, nämlich das sich daran anschließen von Gefühlen. Denn wenn ich depressiv bin zum Beispiel, kann ich zwar Musik hören, aber ich erlebe vielleicht nichts oder weniger. Kann man sogar also auch psychologisch zeigen. Das heißt, wir haben natürlich gleichzeitig, tritt das alles auf, aber man kann es unterscheiden. Und deswegen, wenn Sie vorhin von Schnitten machen gesprochen haben, in kritischer Weise, so würde ich sagen, es geht nicht darum, Schritte zu machen, es geht nicht darum, Dinge zu trennen, die eigentlich miteinander auftreten, sondern es geht darum, Unterscheidungen zu treffen in etwas, was möglicherweise eine Einheit ist. Nicht wahr?
Ja, aber genau da. Da würde ich sagen, das ist unser Willen, das zu tun, das gibt es aber nicht.
Bitte?
Ich sage, das ist unser Willen, das zu tun, das, also so, das als Einheit zu begreifen, als separat, was aber nie existent ist, also auch nicht in der Realität. Weil das, was ich eben sagte, wenn ich Sie ansehe, dann sehe ich das, was ich jetzt gerade sehe, aber Sie sind das nicht. Sie sind ja viel mehr. Der gesamte Kontext. Ja, und deswegen, unser Gehirn macht so etwas gerne, deswegen tun wir das auch sehr gerne. Das hängt natürlich auch mit unserer Evolution zusammen und mit dem, wie wir heute geworden sind. Aber in Wirklichkeit, also Wirklichkeit in dem Sinne, wenn ich darüber hinaus denke, weiß ich rational, dass das eben nicht ausreicht, da das als ein Objekt nur zu betrachten. Ohne das, was noch dazugehört, was ich aber gar nicht weiß unter Umständen. Ja. Aber ich weiß, dass es da ist.
Ja, ja, da haben Sie natürlich schon recht. Es ist ja immer nur eine fokussierte Aufmerksamkeit auf etwas und so fort. Und insofern sind das immer, nimmt man etwas heraus, nicht wahr? Sowohl in der Beobachtung, ich kann zum Beispiel jetzt nur nach vorne gucken und sehe nicht, was hinten ist, etc. Beim Denken ist es genauso. Ich kann momentan nur einen gewissen Gedankenkomplex denken und das ist ja ganz klar. Aber wenn man jetzt ein empirisches Erkenntnisprinzip in dem Sinne, wie ich das meine, vertritt, dann wird eigentlich auch deutlich, dass man ja immer, da ja die Empirie nie abgeschlossen ist, dass man das immer weiter treiben kann. Und natürlich ist ja vor allem für die wissenschaftliche Arbeit ist es ja notwendig, dass man zunächst analysiert, also das heißt sozusagen die einzelnen Dinge sogar ja, auseinander nimmt, aber dann muss man sie wieder synthetisieren. Und also sozusagen Gedanken synthetisieren, was man zunächst künstlich für die wissenschaftliche Arbeit analysieren musste. Und diese Arbeit, diese synthetische Arbeit, muss natürlich auch wieder geleistet werden, um sozusagen ein kohärentes, der Wirklichkeit entsprechendes Gesamtbild seiner Konzepte und Beobachtungen zu haben.
Ja, ich würde da das, was Sie gerade gesagt haben, mit dem Auseinandernehmen, ich nenne das eben Schnitte machen.
Was?
Ich nenne das Schnitte machen. Aber dazu gehört, wenn ich diese Schnitte mache, dass ich das, was ich weglasse, mhm. immer im Hinterkopf behalte. Mhm. Das heißt, dass ich dieses auch mitbeschreibe, das kann sehr wesentlich sein. Mhm. Also wenn ich mir komplexe Systeme ansehe, die sind alle nicht deterministisch, können sie nicht, weil sie alle chaotisch sind. Wenn man sich das ansieht, sobald ich über eine bestimmte Menge hinausgehe, komme ich in chaotische Systeme. Das hat Prejean sehr gut beschrieben auch. Und das ist das Problem, was wir haben. Wir Menschen sind in unserer Entwicklung auf Reduktionismus eigentlich eingestellt. Deswegen war der Reduktionismus, den ich übrigens nicht so schlecht finde wie Sie, weil ich bin Naturwissenschaftler, aber schon ein wichtiger Punkt, um bestimmte Prinzipien herauszufinden. Nur das Problem ist, wenn ich dabei bleibe, dann verstehe ich die Welt nicht. Mhm. Und dann mache ich die Fehler, die Sie durchaus dargestellt haben. Ja. Aber was ich andersrum mache, wenn ich nenne das Inside Out oder Outside In, wenn ich also von Outside In gehe, so wie Sie das auch gerade sagten, zu analysieren, dann muss ich immer klar machen, welche Interaktion ich eigentlich weglasse. Mhm. Ja, das ist genau der Punkt.
Ja. Da bin ich voll d'accord, das würde ich auch so sehen. Aber vielleicht noch eine Bemerkung wegen eben die Schlechtmachen des Reduktionismus oder ihn schlecht sehen. Das war natürlich jetzt missverständlich. Und zwar deswegen, weil ich die Negativkonsequenzen des Reduktionismus ein bisschen angetönt habe. Man könnte das noch viel krasser machen, aber darum geht es nicht. Ich wollte aber dadurch nur zeigen oder den Grund, eine Begründung dafür geben, warum es sinnvoll oder sogar notwendig sein kann, sich eine nicht reduktionistische Sicht der Welt und des Menschen zu überlegen und an der Universität sogar forschungsmäßig und in der Ausbildung anzubringen. Aber ich möchte doch, damit das nicht missverständlich bleibt, sagen, dass selbstverständlich der Reduktionismus, besonders der seit dem 19. Jahrhundert, gerade zu dem geführt hat, was wir eigentlich die moderne Kultur verdanken. Die ganze Elektronik, diese Geräte hier und so weiter, unsere intensivmedizinischen Apparate, unsere medizinischen Kenntnisse von heute wären nicht möglich ohne diesen Reduktionismus. Das ist ganz bestimmt eine historische Leistung ersten Ranges, die einen bestimmten Sinn hat. Dass das jetzt negative Konsequenzen haben kann, ist die andere Seite. Und was ich meine ist, dass eigentlich diese analytische Sicht auf den Menschen und so, das ist eigentlich schon ziemlich gut ausgearbeitet. Was uns aber zunehmend zu fehlen scheint, und das zeigen eben die Rückmeldungen der Patienten, ist, dass wir eben vergessen haben, gerade das, was Sie vorhin mit Recht sagten, nämlich das, was wir ausgelassen haben, im Hintergrund zu behalten, wieder einzubeziehen, die Frage des Lebens, des Seelischen und des Geistigen. Und das suchen die Patienten. Und dann müssen wir Methoden finden, wie sie zeitgemäß an diese Dinge empirisch herangehen können. Und das war eigentlich die Botschaft, die ich bringen wollte.
Ja, vielen Dank, dass Sie mal den Beitrag und auch die spannende Diskussion ist hier. Ja, ich würde gerne weiter zur Diskussion stellen und bewegen wollen, wie ist das mit der Verantwortung, die Wissenschaft hat. Du hast gerade ausgeführt, es kommt etwas enorm Fruchtbares heraus, was die Kulturentwicklung dann an sich dicht macht, durch den reduktionistischen Ansatz, vor allem durch die Naturwissenschaften hinaus. Wir stehen aber vor dem Problem, dass wir das in die Lehre dann aufnehmen, damit unhinterfragt ein Modell, jetzt am Beispiel der Medizin, in anderen Wissenschaften mag das anders sein, den Studenten nahebringen und sie haben eigentlich keine Reflexionsmöglichkeit. Hier ist es ja toll, weil es das Studium Fundamentale gibt. Und Sie haben eingangs gesagt, Herr Professor Becker, es sei doch gut und wichtig und feststehend, dass man untersinnlich starten müsste. Ich würde jetzt fragen wollen, müssen wir denn das wirklich? Sollen wir das und dürfen wir das im Hinblick auf die Verantwortung, die wir haben? Oder müssten wir nicht sinnlich, empirisch an den Punkten starten, den die Studenten alle erlebbar zur Verfügung haben und dann von dort ausgehend zeigen, mit welchen Modellen, mit welchen Richtungen, mit welchen Betrachtungsweisen, mit welchen wissenschaftlichen Methoden kann ich weiter fortgehen? Und mindestens zweigleisig waren, damit man nicht in einem Paar Schuhe festgelegt ist, sondern
in die Flexibilität des Geistigen kommt und in die Reflexionsfähigkeit kommt und mit solchen wichtigen Dingen, die sie sagen, konzentriere mich auf was, ich lasse aber was weg, ich lasse aber was weg, aber damit kümmere ich mich nie mehr hinterher darum und eigentlich müsste ich mich genauso darum kümmern, damit ich es hinterher sinnvoll wieder synthetisieren kann. Wir leben ja heute in dem Zeitalter, wo man sagt, wir brauchen dringend hohe Professionalität in einem Bereich, aber genauso dringend eine enorm und viel höhere Interprofessionalität, wo wir mindestens ein Methodenbewusstsein von der Profession der anderen haben, wie sie vorgehen, um überhaupt der Sache als solches oder der Wahrheit weiter näher zu kommen. Wenn wir das nicht tun, dann landen wir in dem, wo wir jetzt inzwischen angekommen sind, wir schaffen dann alternative Fakten noch hinzu, weil es dann nur noch persönlich ist.
Gerne zwei Beispiele.
Ich versuche ein bisschen Moderation zu machen. Das war eine Frage an den Häusern.
Ja, auch an den Häusern, an die Runde eigentlich. Was müssen wir tun als Universität, ist im Prinzip die Zielfrage, die ich stellen wollte. Auch anknüpfen an das, was ich sage, wir sollen weiter schön untersinnlich starten. Die Frage ist, wo sollen wir wirklich starten und welche Bereiche und wie machen wir es dann auch didaktisch ein bisschen hinzukommen.
Ich habe nur gesagt, dass ich es genial finde, wie Herr Häuser darauf hingewiesen hat, dass der Reduktionismus, den ich persönlich immer als so ein Weltbild der Bauklötzchen prägt. Ja, wir bauen da aus greifbaren Dingen etwas zusammen und schaut mal, dann wird das so bunt und so vielfältig wie wir. Ja, dass genau das von ihm mit diesem Gedanken der Untersinnlichkeit sozusagen unterlaufen worden ist. Dann versteht man die Stringenz, die Radikalität und auch die Genialität dieses Reduktionismus, dieses wissenschaftlichen Ansatzes, kann sich dazu Alternativen vorstellen und kann sich gleichzeitig fragen, auf welcher Ebene sind wir denn sinnlich unterwegs und was wollen wir denn davon nachvollziehen, weiterverfolgen oder sonst wie ausbauen.
Ja. Ich würde gerne noch zwei Dinge sagen. Also einmal, die moderne Naturwissenschaft ist schon gar nicht mehr reduktionistisch, das muss man wissen. Seit der Quantenmechanik und der Einführung mit der Quantenmechanik und der Relativitätstheorie sind wir weit weg vom Reduktionismus eigentlich. Wir versuchen das also schon etwas anders. Es gibt natürlich gerade unter denen, die nicht in der Wissenschaft vorne sind, schon einige, die dann gerne das als also technisieren, sage ich mal. Was ich aber sagen wollte zu Ihnen, was muss ich denn machen? Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben jahrelang oder jahrhundertelang, nein, nicht jahrhundertelang, aber sehr lange Zeit vernachlässigt unseren Bauch. Bauchdarm gab es in der Medizin nur als funktionellen Schlauch oder so etwas. Und heute weiß man, die Bakterien, die dort sind, sind wesentlich für unser gesamtes Empfinden, Gefühl, sind wesentlich für unseren Organismus. Und das ist ein Teil von uns. Ich weiß nicht, wie ich da mit dem Selbst klarkomme, aber egal. Das Zweite, was ich sagen will, ist, wir haben momentan die MRT und meinen immer, wir sehen jetzt, was da passiert. Dazu muss man wissen, dass MRT misst nur bestimmte Wassermoleküle in ihrer Umgebung und hat nur dort, wo der Stoffwechsel so stark ist, dass ich das Signal habe. Ich bin selbst NMR-Physiker im Haus aus. Und ich war bei der Entwicklung übrigens am MIT als Lauterbur in New York das entwickelt hat. Wir überinterpretieren oft dann diese Konsequenzen, die gar nicht so interpretiert werden können teilweise, weil dieser Knoten, den ich sehe und die Änderung, die ich sehe, hat doch gar nichts mit dem zu tun, was in den hunderttausenden Verästelungen in den Nerven passiert. Also, und das ist etwas, was man eigentlich in der Lehre immer mitgeben muss. Weil in den Büchern steht da nur eine Interpretation dieses konkreten Vorfalls, die plausibel ist, aber immer auch hinterfragt werden muss, inwieweit bedeutet das denn jetzt auch für die Medizin dieses oder jenes. Und je weiter man mit dem MIT auch gekommen ist jetzt, umso mehr versteht man auch, dass man eben halt auch noch andere Methoden parallel nehmen muss, um wirklich zu verstehen, meinen zu verstehen, würde ich sagen, was da mehr vorgeht. Und dann kommt noch was dazu, auch Entschuldigung, mit der Hierarchie. Wir denken immer, unser Gehirn ist die Hierarchie, das ist das. Unser Nervensystem ist das Gesamtsystem und das macht ganz vieles auch selbst, ohne dass es erst ins Gehirn kommt. Also nicht nur die Reflexe, sondern viele andere Dinge. Und es kommen viele Sachen hinzu, die mit diesem Nervensystem so gekoppelt sind, dass unser Gehirn da überhaupt teilweise keinen Einfluss zu hat. Also ich denke nur mal zum Beispiel auch wieder Darm, Mesenterium, was da passiert, außerhalb dessen, was wir sozusagen, wir können es beeinflussen, es passiert aber trotzdem unbeeinflussend auch. Also deswegen, es hilft in Hierarchien zu denken, aber es ist nicht das Einzige.
Ja, vielleicht noch dazu, wo beginnen jetzt im Medizinstudium? Also einerseits scheint mir schon notwendig, dass man ein gewisses denkerisches Methodenbewusstsein entwickelt, das muss geübt werden. Also eigentlich müssen alle Studenten für Studium Fundamentale, aber in diesem Sinn machen. Aber das Zweite ist jetzt rein anthropologisch gesehen, auf den Menschen bezogen. Da würde ich gerne ein Bild brauchen. Wenn man einen Geburtstagskuchen hat, dann zerschneidet man ihn nicht. Und eigentlich beginnt das Medizinstudium dann mit Molekülen und so weiter. Das heißt, dort, wo der Geburtstagskuchen bis schon zu Krümeln zerschnitten und analysiert ist, damit beginnt es. Warum nicht mit dem ganzen Kuchen beginnen? Und einfach mal durch Phänomene, durch die jetzt eine erste Interaktion mit Patienten und so fort, das Gewahrwerden, dass da welche Dimensionen da sind, körperliche, organismische, seelische, geistige und so fort. Einfach diese Dinge mal ein Bild des Ganzen zu bekommen in einem gewissen Übersicht und dann eben in die Details gehen. Also zuerst den Kuchen ansehen und dann ihn allmählich zerschneiden. Aber das ist ein Bild, nicht? Wie das dann zu machen ist, das wäre dann eben auszuarbeiten. Aber das könnte helfen, eben diese Dinge zu behalten, den Blick aufs Ganze irgendwie während dem Studium behalten zu können.
Herr Häuser, tausend Dank. Es sind alle Fragen auf dem Tisch, der Studium Fundamental auch nur ansatzweise beschäftigt, aber nicht großartig. Ich würde sagen, für unsere Auffassung des Studiums Fundamentale, wir schauen uns den Geburtstagskuchen nicht an, sondern wir versuchen ihn zu backen. Und deswegen ganz herzlichen Dank und alle Wünsche für das weitere Backen von Geburtstagskuchen.